Ja, der Titel des Vortrags heute Abend ist Wie unser Sehen die Welt gestaltet. Und wie ihr merkt, möchte ich das Thema Wahrnehmung noch ein bisschen vertiefen und noch andere Möglichkeiten ansprechen, wie wir mit Wahrnehmung und mit Sichtweisen praktizieren können. Wir haben gesehen, dass wir in der Praxis von Vipassana immer wieder versuchen, in Kontakt zu kommen mit der unmittelbar gespürten Erfahrung, ja, mit dem, was wir unmittelbar fühlen im Körper, mit dem, was wir hören, was wir sehen, was wir riechen. Und in diesem Prozess lernen wir so allmählich zu unterscheiden zwischen Gedanken oder Konzepten oder Interpretationen auf der einen Seite und dem, was wir auf einer unmittelbaren sinnlichen Ebene spüren oder erleben. Also wenn wir zum Beispiel sagen, ich bin traurig, dann ist das so ein Konzept von Traurigkeit, und wenn wir dann hineinspüren, wie ist die tatsächliche Erfahrung, die gefühlte Erfahrung, dann merken wir vielleicht, da ist es ein bisschen eng im Herzraum oder vielleicht fühlt es sich schwer an. Also wir lernen zu erkennen, was sind so die unmittelbar sensorischen Erfahrungen im Zusammenhang mit unserer Erfahrung. Und das ist sehr, sehr befreiend, das ist sehr wichtig, dass wir lernen, mit der gefühlten Erfahrung, mit dem Erleben so direkt in Kontakt zu kommen, weil dies die Tendenz des Geistes, sich in ausufernden Gedanken zu verlieren, ein bisschen beruhigt und besänftigt. Also statt dass wir uns da endlos in inneren Dialogen und Szenarien verlieren, lernen wir einfach immer mehr, uns zu verankern in dem, was wir jetzt gerade spüren. Und je mehr wir uns darin üben, desto mehr werden sich auch unsere Gedanken, Aktivitäten und die Bilder und die Hoffnungen und die Ängste ein bisschen beruhigen. Und manchmal gibt es dann so Momente, vielleicht habt ihr das auch erlebt, wo wir dann wirklich so in Kontakt kommen mit der Frische des Augenblicks, mit einer Lebendigkeit, die wir im Alltag oft nicht erleben, einfach weil unser Geist da so zugedeckt ist mit so vielen inneren Aktivitäten. Kennt ihr das, so diesen Unterschied? Ja. Also, das ist ein anderer Zustand, den wir erleben können, wenn der Geist ein bisschen ruhiger wird. Der unterscheidet sich so von unserem Alltagsbewusstsein, wo wir einfach total abgelenkt sind. Und das ist sehr kostbar, dass wir lernen, diese unmittelbare, gespürte Erfahrung zu berühren und da auch so in diese schlichtere Art des Seins hinein zu entspannen. Einfach nur die Füße spüren, den Atem, die Bäume sehen, den Wind auf der Haut spüren. Das hat so eine Einfachheit, eine Schlichtheit und eine Schönheit darin. Also das ist wirklich etwas sehr, sehr Kostbares, dass wir lernen, die Welt nicht immer durch die Brillen unserer Ängste und Befürchtungen und Ideen und Interpretationen anzuschauen, sondern zu sehen, okay, ja, da gibt es diese Gedanken und Gefühle und Interpretationen, aber ich kann mich auch verbinden mit meinen Füßen jetzt gerade. Und da können wir etwas Wichtiges verstehen. Wir können nämlich erkennen, dass das eine wirklich mentale Fabrikationen sind, also Produktionen unseres eigenen Geistes, und wir lernen auch, sie so zu durchschauen, dass wir nicht mehr alles glauben, was sie uns sagen. Also wir können anfangen zu verstehen, dass ein Gedanke nur ein Gedanke ist. Es könnte der wunderbarste, inspirierendste Gedanke sein. Es könnte ein total schrecklicher Gedanke sein. wenn wir dieses Gewahrsein haben, dass ein Gedanke nur ein Gedanke ist, spielt es auf einer gewissen Ebene keine Rolle, was der Gedanke ist. Wir sehen, es sind nur Gedanken und dadurch sind wir innerlich frei, die Gedanken zu glauben oder nicht zu glauben. Manche Gedanken sind nützlich. Also wenn Achtsamkeit da ist und ich sehe, ein Gedanke ist nützlich, hilfreich, dann kann ich mich entscheiden, diesen Gedanken zu denken. Wenn er nicht nützlich ist, dann kann ich mich entscheiden, den Gedanken einfach nicht zu glauben und ihn einfach fallen lassen, und in dem Moment bin ich frei. Und das befreit den Geist von so viel selbstgeschaffenem Leiden. Also wenn ich zum Beispiel merke, da kommt der Gedanke, ach, was für ein Huhn ich bin. Wenn ich erkenne, dass das nur ein Gedanke ist, dann brauche ich diesen Gedanken nicht zu ergreifen. Ich brauche mich nicht damit zu identifizieren. Ich brauche keine Geschichte daraus zu machen. Ich lasse ihn einfach wieder sich auflösen und so hat dieser Gedanke keine Macht über mich. Es ist nur so ein sehr flüchtiges mentales Ereignis. Man könnte fast sagen, Entschuldigung, ein Gehirnfurz wirklich. Nur so nichts. Wenn ich ihn nicht ergreife, dann ist er genauso schnell verschwunden, wie er gekommen ist. Und das ist wichtig, das ist riesig, diese Erkenntnis. Das bringt uns sehr viel innere Erleichterung und Freiheit. Allerdings entsteht jetzt manchmal in Vipassana-Kreisen, vielleicht nicht nur Vipassana-Kreisen, daraus so ein Missverständnis. Es entsteht so eine Idee, dass man überhaupt gar nicht mehr denken sollte oder dass Konzepte überhaupt an sich schlecht wären. Und dann könnte das Missverständnis entstehen, dass das Ziel der Praxis ist, dass wir am besten gar nicht mehr denken, einfach nur noch spüren. Aber das ist vielleicht, wie ihr merkt, doch ein bisschen zu simpel und aus zwei Gründen problematisch. Also erstens ist es unmöglich und es ist auch nicht sehr intelligent, mit dem Denken und auch mit dem Gebrauch von Konzepten einfach aufzuhören, weil wir gar nicht ohne ein Minimum an Konzepten funktionieren können. Also wir könnten kein Leben führen ohne Konzepte. Ihr könntet nicht mal aus diesem Raum hinausgehen, ohne ein Konzept einer Türe zu haben, oder? Also es ist unmöglich. Das Zweite, das Missverständnis, dass wenn wir einfach alle Konzepte gehen lassen, dass wir dann mit den Dingen in Berührung kommen, so wie sie sind. Und das ist so eine Formel, die hört man sehr oft in Vipassana-Kreisen. Sehen, wie die Dinge wirklich sind. So. Das kann dann missverstanden werden, dass das heißt, die Dinge so wie sie sind, das ist einfach die reine sinnliche Erfahrung. Also wenn ich einfach Herzklopfen spüre, ohne Konzepte, dann ist das so, wie die Dinge wirklich sind. Aber es ist doch ein bisschen komplexer als das. Denn wenn wir uns fragen, was das genau bedeutet, wie sind denn die Dinge wirklich? Also wie sind sie wirklich? Könnt ihr das sagen? Wie viele von euch haben das schon einmal erlebt? Ihr lenkt die Aufmerksamkeit auf den Atem und in dem Moment erlebt ihr, wie sich euer Atem verändert. Habt ihr das schon erlebt? Allein durch das achtsame Wahrnehmen verändert sich die Erfahrung des Atems. Oder wir lenken die Aufmerksamkeit auf einen beliebigen Teil des Körpers, die Hände, die Beine, irgendwas. Was passiert? Vielleicht bemerkt ihr Veränderungen in den Empfindungen, allein durch das achtsame Wahrnehmen. Ja? Oder wenn wir Schmerzen haben, wie fühlt sich ein Schmerz an, wenn wir innerlich Widerstand dagegen haben? Wenn wir Abneigung haben, wenn wir uns wehren dagegen. Wie fühlt es sich an, wenn wir einem Schmerz mit einer liebevollen, akzeptierenden Haltung begegnen können? Es ist nicht gleich, Es verändert sich, die Erfahrung verändert sich je nachdem, wie wir uns darauf beziehen, wie unsere Haltung ist. Also, wir brauchen keine jahrelange Meditationserfahrung, um hier zu sehen, wie veränderlich und instabil unsere Erfahrung wirklich ist. Wenn wir wirklich hinschauen, dann können wir gar nicht übersehen, wie sehr unser Geist, unser Geisteszustand, unsere Konzepte andauernd die Erfahrung beeinflussen und formen, die wir haben. Also, was bedeutet das? Erstens bedeutet es, ihr macht nichts falsch, wenn ihr merkt, dass der Atem sich verändert. Manchmal sind Leute so ein bisschen irritiert, weil sie dann denken, aber jetzt beeinflusse ich ja den Atem, wenn ich darauf achte. Aber das ist ein normales Phänomen. Zweitens, alle diese Beispiele sagen uns etwas darüber aus, dass unsere Erfahrung bedingt entsteht, aufgrund von Bedingungen. Also sie lehren uns etwas, dass sogar so grundlegende Erfahrungen wie der Atem eben nicht einfach gegeben sind, nicht so grundlegend gegeben sind, sondern immer abhängig sind von Bedingungen, von Ursachen, von unserer Haltung. Jetzt haben wir gestern über diese vier Grundtendenzen gesprochen, diese vier Verzerrungen in unserer Wahrnehmung. Und wenn wir die Welt durch diese Verzerrungen hindurch anschauen, dann haben wir ja gesehen, dann erscheint uns die Welt als total solide, total stabil, unvergänglich. Ja. Aber wir haben auch gesehen, das ist einfach so, wie wir die Dinge erleben. Das ist etwas, was unser Geist so auch hervorbringt, durch die Art, wie er funktioniert. Und neben diesen Verzerrungen, das habe ich gestern nicht angesprochen, aber das wissen wir alle, ist unsere Wahrnehmung auch noch durch andere Faktoren sehr, sehr konditioniert oder geprägt. Also unsere ganze Herkunft, unsere Erziehung, die Kultur, in der wir leben, unser Umfeld, alles beeinflusst unsere Wahrnehmung. Zum Beispiel kann unsere Wahrnehmung von uns selbst sehr, sehr kritisch sein aufgrund bestimmter biografischer Erfahrungen, sehr selbstabwertend oder in anderen Fällen sehr narzisstisch überhöht. Also die Art, wie wir wahrnehmen, ist immer ein Spiegel unserer Geschichte, unserer Biografie. Und anders ausgedrückt könnte man auch sagen, wir betrachten die Welt sehr oft durch die Brillen unserer Vergangenheit. Wir nehmen quasi die ganze Vergangenheit unseres Lebens mit in diesen Moment und interpretieren dann diesen Moment durch diese Brille. Und das kann sehr, sehr beschränkend, limitierend sein. Es limitiert uns in unserer eigenen Entwicklung und in unserem Handeln, wenn wir auf diese Weise schauen. Also wir sind oft gewöhnt, wir sind in Wahrnehmungsgewohnheiten gefangen und meistens ist das nicht so, weil wir das bewusst so gewählt haben, diese Gewohnheiten, sondern weil sich das einfach biografisch so entwickelt hat. Und wie wir gestern schon gesehen haben, ist das größte Problem, dass wir uns dessen nicht bewusst sind. Dass wir dann meinen, ja, die Dinge sind einfach so, ich bin einfach unfähig, zum Beispiel. Ja. Also wir haben gesehen, unsere Erfahrung ist immer geprägt durch Konzepte, wir können das gar nicht vermeiden. Und zweitens haben wir gesehen, dass das Ziel nicht einfach sein kann, alle Konzepte jetzt wegzuschmeißen und loszuwerden. Natürlich können wir in der Meditation Momente haben, wo der Gedankenstrudel abnimmt, wo der Geist klarer wird, wo wir nicht mehr so viel Schlamm haben quasi, aufgewirbelten Schlamm. Manchmal wird es wirklich klarer in der Meditation. Aber im Alltag brauchen wir eine bestimmte Brille, durch die wir schauen. Was wir hier brauchen, ist also nicht ein meditativer Zustand, wo wir total frei sind von Konzepten. Was wir brauchen, ist die Einsicht, die Weisheit, die wir hier gewinnen können. Und diese Weisheit, dieses tiefe Verstehen bezieht sich hier genau auf das Verstehen dieser Art, wie die Wahrnehmung unsere subjektive Welt gestaltet und prägt. Und das ist nicht nur ein intellektuelles Verstehen. Zunächst versuchen wir, das intellektuell zu verstehen, aber das können wir mehr und mehr auch meditativ wirklich realisieren. Wow, was ich erlebe, ist fabriziert vom Geist. Das ist verrückt, wenn man das anfängt zu sehen tatsächlich, nicht nur intellektuell, sondern wirklich merken, wie sich das verschieben kann. Und da gibt es auch schon so sehr kleine, sehr zugängliche Beispiele, wie ich sie erwähnt habe. Also die Erfahrung des Atems, die sich verändern kann. Die Erfahrung von Schmerzen. Aber alles andere auch. Nichts ist stabil, wenn wir es genau untersuchen. Wenn wir uns wirklich hinwenden, dann merken wir, die Dinge werden plötzlich unfassbar. Nicht mehr so solide, nicht mehr so greifbar. Ein ebenfalls ziemlich einfaches Beispiel, wie sehr sich unsere Wahrnehmung verändert, je nachdem, ob wir ein Objekt durch die Brillen des Verlangens anschauen oder durch die Brillen der Aversion. Das sieht man sehr gut bei Ex-Partnern, wie sich die Wahrnehmung einer Person verändern kann über die Jahre. Also wie man so alle Stadien durchlaufen kann, so von total auf ein Podest stellen, idealisieren und dann so die ersten Ernüchterungen und dann die Krisen. Man wundert sich manchmal, wie unterschiedlich man die gleiche Person wahrnehmen kann über die Zeit. Eine andere Erfahrung, das ist jetzt eher in der Meditation, ist, dass wir vielleicht in gewissen Momenten erleben, wie die Wahrnehmung feiner wird. Manchmal kann es sein, dass das Gefühl des Körpers feiner wird. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon gehabt habt, dass einfach der Körper nicht mehr so solide wirkt, dass er manchmal fast sich auflöst in der Meditation. Ja? Es gibt so Momente, wo der Geist sehr gesammelt ist und wo sich das Gefühl eines soliden Körpers fast ein bisschen auflöst. Da ist nur noch Energie, nur noch so flirrende Energie. Ist einfach ein ganz anderes Erleben des Körpers. Alle diese Beispiele zeigen uns immer und immer wieder die Abhängigkeit auf zwischen Geisteszuständen und Wahrnehmung. Also wir können hier wirklich verstehen, wie bedingt alle unsere Erfahrungen sind. Also das heißt, dass wir das wirklich verstehen, die Dinge sind nicht einfach so, wie sie sind, wie sie wirken. Sie erscheinen uns in jedem Moment auf eine bestimmte Weise. Und wenn wir das wirklich verstehen, dann wird das die Art, wie wir mit den Erscheinungen umgehen, wie wir handeln in der Welt, tiefgreifend verändern. Weil wir einfach verstehen, dass die Dinge nicht so festgelegt sind. Und wir fangen dann auch an zu verstehen, was buddhistisch mit dem Begriff Leerheit gemeint ist. Wenn man sagt, dass die Phänomene leer sind, das ist so ein beliebter Begriff im Buddhismus, dann heißt das, dass alles, was wir erleben, alle die Objekte in unserer Erfahrung, keine objektiv festgelegte Eigennatur und Realität haben, sondern dass alles, alle Phänomene immer von ganz, ganz vielen Bedingungen bestimmt und gestaltet werden. Sie haben keine inhärente, solide Eigennatur. Rob Barbea schreibt darüber, wir konstruieren durch unsere Sichtweise, was wir erleben. Dies ist ein Teil dessen, was schließlich erkannt und vollständig verstanden werden muss. Früher oder später erkennen wir, dass die vielleicht grundlegendste Tatsache bei jeder Erfahrung darin besteht, dass sie von der Art und Weise des Sehens abhängt. Das heißt, sie ist leer. Abgesehen davon, was wir durch unterschiedliche Sichtweisen wahrnehmen, gibt es keine objektive Realität, die unabhängig voneinander existiert. Es gibt keine Sichtweise, die eine objektive Realität offenbart. Das ist eine sehr radikale und sehr tiefe Aussage. Also meine Erfahrung hängt immer davon ab, wie der Geist sie formt und konstruiert. Und deshalb gibt es keine Möglichkeit, etwas Absolutes zu sagen, außer es kommt auf die Bedingungen an. Alles, was ich wahrnehme, hängt immer ab von ganz, ganz vielen Bedingungen. Und mein Geisteszustand, meine Brille, wie ich schaue, ist immer ein Teil davon. Das ist wirklich so ein Tanz von Bedingungen, der von Moment zu Moment unsere Erfahrung kreiert. Und dadurch verändert es sich auch andauernd, diese Erfahrung. Manchmal kann sich diese Einsicht auch ein bisschen beunruhigend anfühlen, weil da etwas in uns erschüttert wird, so eine unhinterfragte Annahme, die wir haben, dass es da einfach eine fixe Realität gibt. Aber es zeigt uns einfach, ja, diese phänomenale Erfahrung, die ich habe, wow, die gestalte ich in jedem Moment mit und das kann auch ein Gefühl von Freiheit und von Offenheit ermöglichen, weil wir erkennen, dass die Dinge viel flexibler und veränderbarer sind, als wir es oft meinen. Also das ist etwas, was wir vielleicht zuerst intellektuell verstehen und dann aber auch auf einer Erfahrungsebene. Das heißt, wir können entdecken, dass wir weniger an einer bestimmten Sichtweise festhalten müssen, weil wir wissen, es gibt verschiedene Sichtweisen. Wir können ein bisschen flexibler werden, weniger dogmatisch werden. Dieses Verständnis wächst ganz natürlich schon nur durch die Achtsamkeitspraxis. Also einfach das, was wir hier gemacht haben in den letzten 2,5 Tagen, immer wieder aufmerksam mit einer inneren Haltung von Gelassenheit, von Losgelöstheit, hinschauen, präsent sein, immer wieder in der Gegenwart sein. Wenn wir das machen, wenn wir auf diese Weise ruhiger werden, klarer werden, dann merken wir, wie unsere alten Wahrnehmungsmuster nicht mehr ganz so stark sind. Ich weiß nicht, ob ihr das erlebt habt, so Momente, wo plötzlich der Geist flexibler wird, kreativer wird. Manchmal kommen einem gute Ideen in den Sinn beim Meditieren. Und das hat damit zu tun, dass wir so ein bisschen den Griff der Gewohnheiten auflockern. Schlicht und einfach durch das kontinuierliche Achtsamsein können sich so eingeschliffene Wahrnehmungsmuster ein bisschen auflockern. Und wir sehen auch durch diese Vipassana-Praxis immer mehr und mehr, wie wir wahrnehmen und wie unser Geisteszustand die Wahrnehmung beeinflusst. Das ist so die eine Möglichkeit, einfach achtsam sein von Moment zu Moment, so wie wir es gemacht haben. Eine zweite Möglichkeit ist, dass wir absichtlich die Art und Weise verändern, mit der wir schauen. Also, dass wir absichtlich andere Sichtweisen einnehmen und dann schauen, wie verändert sich meine Erfahrung, wenn ich durch eine andere Brille schaue. Gestern habe ich im Zusammenhang mit dem Satipatthana Sutta ja erwähnt, wie der Buddha hier so Kontemplationen gelehrt hat, die uns bewusst werden lassen, dass eben das scheinbar Schöne nicht einfach schön ist, dass das scheinbar Ichhafte nicht Ich ist, dass das scheinbar Stabile eben nicht so stabil, sondern vergänglich ist. Und genau hier haben wir das, oder? Dass wir da bewusst andere Sichtweisen einnehmen, um dem Geist wie eine vielleicht gesündere, heilsamere Art des Schauens zu vermitteln, dass wir lernen, auf eine neue Weise zu schauen. Also, was wir hier machen, ist, wir entwickeln Sichtweisen, die mit weniger Leiden verbunden sind. Wenn wir die Welt durch die Brille der Stabilität, der Festigkeit anschauen, dann werden wir mehr leiden, als wenn wir die Welt durch die Brille der Vergänglichkeit anschauen. Ja. Also, wir können solche Gewohnheiten ändern, auch wenn es nicht immer leicht ist, weil wir halt oft sehr, sehr gefangen sind. Und das ist etwas, was man im Retreat immer wieder merkt, wie der Geist immer wieder in die alten Muster zurückfällt. Ich weiß nicht, ob ihr bemerkt habt, wie immer wieder die gleichen Gedankenmuster kommen. Ja? Das ist einerseits frustrierend, aber es ist auch ein wichtiger Teil des Heilwerdens, des Gesundens, dass man einfach anfängt zu merken, okay, Selbstkritik zum Beispiel oder Rechtfertigung oder was auch immer bei euch so die Muster sind. Wenn wir also so verschiedene Sichtweisen haben, dann gibt es eben auch die Möglichkeit, jetzt noch mehr mit solchen Sichtweisen zu spielen oder zu experimentieren, auszuprobieren. Weil wenn jede Erfahrung fabriziert ist und uns klar wird, ja, es gibt sowieso nicht einfach die objektive Sichtweise, dann haben wir da viel Wahlmöglichkeiten. Wir können sehen, okay, ich kann ja auch mit verschiedenen Sichtweisen ein bisschen spielen und schauen, was ist denn vielleicht hilfreich. Und das ist ein riesiges Feld für Kreativität. Ich möchte noch einmal auf das Thema der Vergänglichkeit und Unzulänglichkeit und Nicht-Selbst eingehen als erstes. Wir haben gestern schon über diese Wahrnehmungen gesprochen und einfach um es nochmal zu sagen, der Buddha hat immer wieder betont, wie wichtig es ist, diese Wahrnehmungen zu kultivieren. Also Anicca-Sanya, Dukkha-Sanya und Anatta-Sanya sollen wir kultivieren. Und er hat wirklich gesagt, wer diese Wahrnehmungen kultiviert, dessen Verlangen wird abnehmen. Dass diese Tendenz anzuhaften wird abnehmen, wenn wir das immer wieder üben. Diese Wahrnehmungen, die beeinflussen den gesamten weiteren Prozess in unserem Geist. Wenn der Geist Objekte als vergänglich, als unbefriedigend, als nicht selbst sieht, dann investiert er einfach nicht mehr so viel Zeit und Geld und Energie in Dinge und kann viel leichter auch wieder loslassen. Also wir können in unserer Praxis ganz bewusst immer wieder in diese Richtung schauen. Wir können immer wieder den Geist in diese Richtung neigen, dass wir diese Wahrnehmungen kultivieren. So wie wir es zum Beispiel gestern beim Satipatthana Sutta gesehen haben. Eine andere Möglichkeit, zum Beispiel mit der Vergänglichkeit zu praktizieren, ist, dass wir uns immer wieder bewusst machen, wenn Situationen zu Ende gehen. Also zum Beispiel heute das Ende des Tages bewusst wahrnehmen. Oder das Ende einer Mahlzeit, das Ende eines Gesprächs. Es gibt andauernd etwas, was zu Ende geht eigentlich. Das Ende eines Atemzugs. Ja. Und was ich interessant finde, mein Geist mag das nicht so, das Ende sehen. Wir haben viel lieber den Anfang. Das heißt, sehr oft versuchen wir das Ende nicht mitzukriegen, sondern springen schon zum nächsten Anfang, weil, oh nein, da geht uns was abhanden. Und sofort springen wir in die Zukunft, ja. Und hier ist es so heilsam, wenn wir das ein bisschen üben. Bewusst das Ende einer Situation mitkriegen. Und wenn wir das wahrnehmen, wenn wir anerkennen, ja, jetzt geht etwas zu Ende. Ich nehme die Vergänglichkeit wahr. Was macht das mit uns? Hier ist es auch wichtig, dass wir dann schauen, wie wirkt sich eine solche Wahrnehmung auch im Körper aus? Vielleicht bemerkt ihr, wenn ihr wirklich die Vergänglichkeit sehen und akzeptieren könnt, wie da ein inneres Loslassen möglich ist. Und das gilt nicht nur für den Atemzug, das kann bis hin zu den großen Ereignissen im Leben gehen. Eine Beziehung, die in die Brüche geht, jemand, der stirbt. Wenn wir wirklich anerkennen können, die Dinge sind vergänglich, dann lässt der Geist los. Wir können auch auf das Thema Unzulänglichkeit schauen, diese Leidhaftigkeit, uns einfach bewusst werden, wo in meinem Leben erlebe ich, dass die Dinge eben nicht ganz meinen Ansprüchen gerecht werden, dass ich enttäuscht werde, weil ich eben vielleicht etwas anderes erlebt habe, dass die Dinge nicht ganz so befriedigend sind, wie ich es mir erhofft habe. Uns das einfach bewusst machen. Ja, die Dinge können nicht anders. Sie geben sich Mühe, uns zu befriedigen, aber sie können es einfach nicht wirklich. Immer wieder erleben wir, dass die Dinge uns nicht wirklich glücklich machen können. Also wir üben eine Sichtweise, wo wir nicht mehr ganz so fasziniert sind von all den Objekten, wo wir einfach wissen, ja, die Dinge sind auf einer gewissen Ebene unzulänglich. Sie vergehen, sie gehen kaputt, sie fallen auseinander, sie müssen wieder zusammengeklebt werden. Alles ein bisschen mühsam. So. Wenn wir das wirklich anerkennen, können wir auch hier gelassener werden, mehr loslassen innerlich. Die Wahrnehmung von Nicht-Selbst, dass wir uns nicht so identifizieren, das können wir zum Beispiel sehr gut bei Gedanken oder bei Gefühlen üben. So oft identifizieren wir uns mit unseren Gefühlen, mit unseren Gedanken. Ich bin so eine aggressive Person. Dann ist es nicht nur meine Aggression in diesem Moment, ich mache dann auch noch eine Aussage über meinen Charakter an und für sich. Ich bin so und so eine Person. Wie wäre es, wenn wir einfach feststellen, jetzt gerade ist ein aggressiver Geisteszustand? Dass wir nicht diese ganze Ich-Geschichte noch dranhängen, sondern einfach benennen, der Geisteszustand in diesem Moment ist, was auch immer, Wut, Trauer, Ärger, Freude, ja, sind immer nur temporäre Zustände. Also, dass wir da uns üben darin, nicht so identifiziert zu sein mit unseren Gefühlen oder mit unseren Meinungen. Oh, das ist auch ein riesiges Ding. Also, ich finde, meine Meinung ist einfach eine Meinung. Das finde ich so toll, wenn man im Retreat Stunde um Stunde um Stunde die eigenen Meinungen gehört hat, wie der Geist über alles eine Meinung hat, dann kann man es irgendwann nicht mehr so ernst nehmen. Einfach diese, also man nimmt die eigenen Meinungen nicht mehr so ernst, aber auch die Meinungen der anderen, weil man weiß, ja, es sind einfach Meinungen und manchmal ändern sich diese Meinungen auch. Also das sind Vorschläge einfach, mit denen ihr ein bisschen spielen könnt. Diese Sichtweisen der Vergänglichkeit, der Unzulänglichkeit und des Nicht-Selbst in eure Erfahrung hineinzubringen. Jetzt eine weitere Möglichkeit, mit der Wahrnehmung zu spielen, mit Sichtweisen, ist, dass wir ganz bewusst Freundlichkeit und Güte in unsere Sichtweise hineinbringen. Also in die Art, wie wir schauen. Wir können uns dafür entscheiden, die Welt mit einem Blick anzuschauen, der von Wohlwollen und Liebe erfüllt ist. Also uns mehr einstellen auf das, was gut und was liebenswert ist. Mehr als das, was unvollkommen ist, das, was defizitär ist. Traditionell sagen sie, dass die unmittelbare Ursache von Freundlichkeit und liebender Güte sei, dass man das Gute in den Wesen sieht. Also wenn wir uns mehr dafür interessieren, was sowohl bei uns als auch bei anderen gut ist, liebenswert ist, dann kultivieren wir in diesem Moment liebende Güte. Das heißt nicht, dass wir jetzt im Sinne des positiven Denkens einfach unsere Augen verschließen vor all dem, was nicht gut ist. Es geht nicht um ein Verdrängen oder Verleugnen, aber es geht um eine innere Wahl, die wir treffen können, das wertzuschätzen, was tatsächlich gut ist. Und da können wir dann vielleicht merken, das bringt ein Gefühl von Verbundenheit und von Schönheit in unsere Erfahrung. Vielleicht denkt ihr jetzt, ja, das ist ein bisschen naiv und so wie in all diesen Ratgeberbüchern. Aber wie oft kommt es vor, dass wir in einem Konflikt wirklich in einer Sichtweise gefangen sind, wo wir der anderen Person nur noch das Böseste unterstellen? Also ich weiß nicht, wie ihr tickt, aber ich kenne das definitiv, dass man einfach alles nur noch negativ sieht, was die Person sagt, alles wird ihr gleich negativ ausgelegt. Und das wäre wirklich Praxis, in dem Moment zu schauen, kann ich auch noch irgendwas Gutes sehen in dieser Person, irgendwas Liebenswertes. Vielleicht hat die Person irgendwo noch eine Ecke, die ganz okay ist. Das ist nicht immer leicht, das ist eine Praxis. Auch das zuzugeben vor uns. Ich habe vor vielen Jahren in einer Familienberatungsstelle gearbeitet und da hatte ich es mit einer Mutter und ihrem Sohn zu tun und der Sohn hatte viele Verhaltensauffälligkeiten und so und es war alles sehr schwierig und deprimierend und die Mutter war am Ende mit ihren Nerven und dann hatten wir ein Gespräch, ein Kollege und ich, und das war einfach eine endlose Litanei, eine Klage über diesen Sohn. Und irgendwann fragte mein Kollege diese Frau, was sie denn schätze an ihrem Sohn. Und die Frau ist einfach verstummt. Die hat einen Moment wirklich überlegen müssen, bevor sie dann fast zögernd gesagt hat, ja, er macht sein Bett am Morgen. Das war das Einzige, was ihr in den Sinn gekommen ist. Das hat mich damals sehr betroffen gemacht, dass diese Beziehung schon so belastet war, dass diese Mutter einfach Mühe hatte, noch irgendwas Gutes, Liebenswertes an ihrem eigenen Sohn zu sehen. Manchmal ist es total verständlich, dass wir etwas nicht sehen können, einfach weil jemand vielleicht sich sehr unethisch verhalten hat. Dann fällt es uns wahnsinnig schwer, noch etwas Gutes zu sehen in dieser Person. Wenn jemand sehr aggressiv ist, dann dominiert das so. Aber selbst bei solchen Menschen können wir irgendwas finden. Also ich behaupte das jetzt einfach mal. Ich behaupte einfach, selbst in den schlimmsten, fast Monstern, kann man noch irgendwo was finden. Irgendein Fünklein von Güte. Vielleicht kümmern sie sich um ihren Hund oder na wirklich oder machen sonst irgendetwas, von dem wir einfach nichts wissen. Selbst wenn wir es nicht sehen können, können wir uns vielleicht zumindest vorstellen, dass sogar ein Mensch, der vielleicht wirklich schlimme Dinge getan hat, zumindest einen Samen hat, ein Potenzial der Güte. Es gibt ja im Mahayana-Buddhismus diese Idee der Buddha-Natur, also die Idee, dass jedes Lebewesen, sogar die Spinne vielleicht im Badezimmer, jedes Lebewesen den Samen des Erwachens in sich trägt. Das heißt, dass alle Lebewesen, egal wie verwirrt sie vielleicht sind, in den tiefsten Schichten ihres Seins dieses Potenzial besitzen, aufzuwachen. Aufzuwachen zur Weisheit, aufzuwachen zur Güte, aufzuwachen zu Wohlwollen, zu Großzügigkeit, zu all diesen wunderbaren Qualitäten. Manchmal ist dieses Potenzial sehr verschüttet, absolut. Man sieht sie wirklich nicht. Aber manchmal scheint sie auch durch, in so ganz spezifischen Momenten. Plötzlich sehen wir, doch, da ist ein Moment von Freundlichkeit, von Großzügigkeit. Wir sehen vielleicht jemand, der, ich weiß auch nicht, sehr verwahrlost ist, sei es nur die Alu-Dose in die Alu-Sammlung schmeißen. Das sind so Kleinigkeiten, wo wir sehen, ja, da ist eine Art sich kümmern, Aufmerksamkeit. Also das wäre zum Beispiel eine Sichtweise, mit der wir experimentieren können. Wie wäre es, wenn ich in jedem Wesen, das mir begegnet, quasi diese Buddha-Natur sehe? Ich muss nicht darüber diskutieren, gibt es jetzt die wirklich oder nicht. Es ist einfach eine Art, wie ich anderen Wesen begegne. Egal, wie reich jemand ist, wie arm, wie schön, hässlich, beliebt, unbeliebt, was auch immer. Wenn wir so schauen, dann sehen wir in jedem Wesen eine Würde und eine Intelligenz, die dort ist. Etwas, was wachsen kann, ein Potenzial. Und das schließt natürlich ein, dass wir auch uns selbst so anschauen, dass wir auch diesen Blick uns selbst gegenüber entwickeln, auch selbst anerkennen. Auch wenn ich verwirrt bin, auch wenn ich deprimiert bin, irgendwo ist dieser Funke, der Funke des Erwachens. Ja, wenn wir auf diese Weise betrachten, dann öffnet uns das Herz für andere Wesen, schlicht und einfach. Und das geht natürlich dann in beide Richtungen. Je mehr wir lieben, desto einfacher sehen wir auch das, was gut ist. Also das verstärkt sich dann von selbst. Wenn wir bereit sind, so zu gucken, dann sehen wir Dinge. Und diese guten Dinge, die verstärken die Liebe wiederum. Und dann sehen wir noch mehr Gutes. Es ist eigentlich ein sehr freudvoller Prozess, wenn wir mal so in diese Dynamik reinkommen, so zu schauen. Ja, als drittes möchte ich jetzt noch über eine ganz andere Möglichkeit sprechen, wie wir schauen können. So Formen der imaginalen, symbolischen oder mystischen Wahrnehmung. Und das sind so Sichtweisen, die wirklich unsere üblichen Gewohnheiten ziemlich erweitern können. Dass wir quasi die Welt oder uns selbst durch eine Sichtweise anschauen, die eben imaginativ ist oder symbolisch. Und das ist vielleicht etwas, was in der heutigen Zeit nicht so üblich ist, weil das dominante Weltbild ist ja schon so ein sehr naturalistisches Weltbild, ja, wo wir so eine bestimmte Sichtweise haben, wie die Dinge sich entwickelt haben und funktionieren. Auch im westlichen Buddhismus spielt diese Art Sichtweise heute eine viel geringere Rolle als im traditionellen Buddhismus, wo es noch sehr viel davon gibt. Also wenn ihr mal in Burma seid oder in Thailand, dann werdet ihr sehen, da gibt es viel mehr noch diese Art Vorstellungen von Göttern, von Geistern. Das ist alles noch sehr, sehr lebendig in solchen Ländern. Und ich kann gut verstehen, dass im Westen viele Leute nicht so Bezug haben dazu, weil da sehr viel auch dann mit Aberglauben verbunden sein kann. Gleichzeitig denke ich aber auch, dass es eine Verarmung darstellen kann, wenn wir solche Betrachtungsweisen völlig verwerfen und nicht zulassen, nur weil sie vielleicht nicht in das gewohnte Weltbild hineinpassen. Also wir begrenzen eigentlich unsere Erfahrungsmöglichkeiten, wenn wir solche Sichtweisen von vornherein verwerfen. Diese symbolische Ebene sehen wir im traditionellen Buddhismus, wie gesagt, in vielen Formen. Schon das Sich-Verbeugen ist ja eigentlich einfach ein Symbol. Zum Beispiel kann man sagen, es bedeutet Respekt, es kann bedeuten, ich bringe Körper und Geist zusammen, es kann alles Mögliche heißen. Eigentlich, die Symbolik ist sehr reich. Manche Leute sagen auch, das steht für den Lotus und der Lotus steht für das Potenzial des Erwachens. Also, ja, das ist eine Symbolik hier. Etwas anderes, das steht im Pali-Kanon und fand ich sehr schön. Wir haben ja die Praxis der Großzügigkeit auch im Buddhismus. Also der Buddha hat immer wieder betont, dass Großzügigkeit so die grundlegendste Praxis ist, die wir üben sollen. großzügig zu sein mit unseren materiellen Mitteln, mit unserer Zeit, mit Aufmerksamkeit, mit Wissen, einfach das anzubieten, was wir anbieten können. Aber der Buddha hat auch gesagt, dass das Wichtige bei der Großzügigkeit nicht so sehr der äußere Akt ist, sondern die innere Handlung, die wir machen. Und es gibt ein Sutta, da hat er gesagt, dass sogar eine sehr triviale Handlung, nämlich das Wegschütten des Spülwassers der Essensschale durch den Mönch, in einen Akt der Großzügigkeit verwandelt werden kann, wenn der Mönch diesen Akt mit dem Gedanken verbindet, dass irgendwelche Tiere durch die Essensresten in diesem Abwaschwasser genährt werden mögen. Ja? Also nicht die äußere Handlung ist entscheidend, sondern dieser innere Akt des "Ich biete den Tieren dieses Abwaschwasser an." Oder im Zen, wir haben ja heute auch über Zen gesprochen, da finden wir so viele so symbolische Handlungen, Rituale. Als ich vor ein paar Jahren ein paar Monate in einem Zen-Kloster in Japan verbracht habe, mussten wir vor dem Putzen der Toilette jedes Mal einen Vers rezitieren und uns bewusst machen, dass wir dies jetzt zum Wohle aller Wesen tun. Also damit nicht nur die Toilette gereinigt werde, sondern der Geist aller Wesen. Und diese Sichtweise verleiht dem Putzen der Toilette eine Sinnhaftigkeit, die weit über Hygiene hinausgeht. Da wird es plötzlich eine echte Praxis. Ich mache das jetzt für das Wohl aller Wesen. Also durch welche Brille sehen wir unsere Aktivitäten? Sehen wir unsere Aktivitäten einfach so nüchtern, rein funktional? Ja, ich putze jetzt das Klo, damit die Bakterien weg sind. Oder können wir auch so alltäglichen Aktivitäten einen tieferen Gehalt verleihen? Dann gibt es auch den ganzen Bereich der imaginalen Welt, also die Welt der Imagination, die zum Beispiel im tibetischen, im tantrischen Buddhismus eine wichtige Rolle spielt. Zum Beispiel in Form all der Buddhas und Bodhisattvas. Da hinten haben wir jemanden, genau, das ist zum Beispiel. All diese Formen, die man sich visualisiert und auch anruft. Wir finden diese imaginale Welt aber auch im traditionellen Christentum oder in der islamischen Mystik. All die Vorstellungen von Engeln zum Beispiel. In mystischen Traditionen wurde diese imaginale Welt als eine eigene Dimension oder als ein Bereich verstanden, zu dem wir über Bilder Zugang finden, also über Traumbilder oder meditative Bilder. Und im tantrischen Buddhismus wird sehr viel auf dieser Ebene praktiziert. Zum Beispiel betont mein tibetischer Lehrer immer wieder, wir sollen die reine Wahrnehmung üben. Und er meint damit eine Sichtweise, wo man alles als Buddhafeld wahrnimmt. Zum Beispiel, dass wir alle Geräusche, die wir hören, also jemand, der sich bewegt, oder ein Husten, oder der Wind draußen, dass wir alle Geräusche als heilige Mantren hören. Das ist schön, oder? Alle Geräusche als heilige Mantren hören. Nicht als etwas, was mich stört. Ja, das Buddhafeld manifestiert sich jetzt gerade in dieser Form. Die Idee ist, dass wir dadurch eine Wahrnehmung einüben, so wie sie anscheinend ein erleuchtetes Wesen hat. Also eine Wahrnehmung, in der wir die gesamte Welt, alle Wesen als heilig sehen, als rein und gleichzeitig als leer. Also wir transformieren den Geist, indem wir andere Sichtweisen einüben. Und da gibt es auch Ähnlichkeiten, zum Beispiel mit dem Islam. Der islamische Mystiker Hafiz hat geschrieben: Wo ist die Tür zu Gott? Im Bellen des Hundes, im Schlagen eines Hammers, in einem Regentropfen, im Angesicht eines jeden Menschen, den ich sehe. Wenn wir so schauen, durch diese Brille, dann können wir wirklich die Macht erfahren, dass solche Sichtweisen unser ganzes Sein und unser ganzes Erleben verändern können. Also, wenn ihr mögt, vielleicht macht ihr das ja schon, könnt ihr zum Beispiel mit so Figuren praktizieren, egal ob es dann die grüne oder weiße Tara ist oder der Buddha oder Jesus oder Maria. Wichtig ist, dass wir uns irgendwie angesprochen fühlen und dass wir da vielleicht einfach mal experimentieren. Wie ist es, wenn ich innerlich so wie eine Beziehung aufnehme mit so einer Figur? Es ist wirklich egal, ob jetzt diese Figur in einem objektiven Sinn existiert. Darum geht es nicht. Es geht um unser Erleben. Wenn wir uns für solche symbolische oder imaginale Ebenen öffnen, dann bekommt unser Erleben eine tiefere Dimension. Solche Sichtweisen können uns wirklich auch helfen, uns aus sehr rigiden und sehr einengenden Sichtweisen von uns selbst herauszulösen, uns zu befreien. Und solche Sichtweisen können uns auch ein Gefühl von Wunder und Schönheit vermitteln. Der Philosoph David Hume sagte mal: Schönheit ist keine Qualität der Dinge an sich. Sie existiert nur in dem Geist, der sie betrachtet. Und jeder Geist nimmt eine unterschiedliche Schönheit wahr. Also es gäbe noch viel zu sagen zu diesem Thema, aber ich denke, der entscheidende Punkt ist, dass wir sehen, dass wir eine Wahl haben, dass wir mit Sichtweisen auch spielen und experimentieren können und dass manche Sichtweisen uns wirklich helfen können, unser Herz zu öffnen, den Geist zu öffnen, weiter zu werden, mehr Möglichkeiten zu haben. Und ich weiß, manche Leute, die können nicht so viel anfangen mit solchen symbolischen oder imaginalen Sichtweisen, andere Leute sehr viel. Das ist völlig egal. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir einfach schauen, was ist meine persönliche Neigung. Und ich finde es wunderbar, dass wirklich verschiedene Sichtweisen nebeneinander existieren können. Die Frage ist einfach immer in einem bestimmten Kontext. Welche Sichtweise ist hier angemessen? Also wir haben gesehen, das Problem ist nicht, dass unsere Wahrnehmung durch Konzepte oder Sichtweisen geformt wird, sondern dass wir uns dieser Tatsache zu wenig bewusst sind und dass wir dann eben die Bedingtheit all unserer Erfahrungen nicht wirklich sehen. Und darum sind wir so oft gefangen in unseren Sichtweisen, weil uns diese Klarheit, dieses Erkennen fehlt. Und wir sind oft in Sichtweisen auch gefangen, die ein Gefühl von Trennung, von Einsamkeit, von Konflikt noch unterstützen. Aber wenn uns das immer klarer wird und bewusster wird, dann können wir anfangen, mit einer Haltung von Offenheit mit solchen Sichtweisen zu spielen, auszuprobieren. Und wir können entdecken, wie jede Sichtweise uns gewisse Dinge eröffnet und andere nicht. Das Ziel der Praxis ist nicht, dass wir am Schluss bei einer einzigen, absoluten Sichtweise ankommen, sondern dass wir quasi wie auf einer Metaebene verstehen, dass da immer so ein Wechselspiel von Bedingungen stattfindet zwischen Wahrnehmung, Geisteszustand, Erfahrung. Da findet ständig ein Tanz statt, der unsere Erfahrung kreiert. Also die Einsicht liegt im Sehen der Leerheit aller Sichtweisen und in der Fähigkeit, alle dogmatischen Fixierungen loszulassen. Also Befreiung heißt, alles Festhalten an bestimmte Sichtweisen als die absoluten loszulassen und auch eine Freude darin zu entdecken, dass wir mit verschiedenen Sichtweisen spielen können. Wir haben da eine Wahl. Wir können bewusst solche Sichtweisen wählen, die zu mehr Liebe führen, zu mehr Mitgefühl führen, zu mehr Verbundenheit, zu mehr Freude. Da liegt eine Wahl und ich denke auch eine Verantwortung. Und da sehen wir dann, dass dieses Spielen mit Sichtweisen nicht einfach nur eine Spielerei ist, sondern dass das wirklich auch größere Implikationen hat. Wenn wir mit den Herausforderungen unserer Zeit konfrontiert sind, Klimaerwärmung, das Aussterben von einfach Tausenden von Tier- und Pflanzenarten, die Ausbeutung von Menschen, Krieg, Migration, dann macht es einen Unterschied, durch welche Brille wir gucken. Man könnte sogar sagen, wie Joanna Macy, dass all die Probleme, die wir heute auf diesem Planeten haben, letztlich auf einer bestimmten Sichtweise beruhen, nämlich auf einer Sichtweise, die die Trennung zum Beispiel zwischen Mensch und Natur so betont. Unsere moderne Lebensweise ist geprägt von einer Sichtweise, wo wir zum Beispiel diesen Planeten und all die Lebensformen auf diesem Planeten einfach nur mechanistisch betrachtet haben, als Ressourcen für unseren Konsum, unseren Komfort. Aber je länger, je weniger können wir unsere Augen davor verschließen, dass eine solche Sichtweise einfach nicht tragfähig ist, dass wir tatsächlich am Ast sägen, auf dem wir sitzen. Und es hilft uns aber dann auch nicht, wenn wir angesichts der wirklich enormen Probleme einfach in eine Sichtweise der Resignation und Apathie fallen, so im Sinne von, ist eh alles für nichts. Die Herausforderung und die Frage für uns ist, ob wir bewusst solche Sichtweisen kultivieren können, die eben die Verbundenheit fördern, die einen liebevollen und weisen Umgang miteinander unterstützen, einen weisen Umgang mit diesem Planeten und Sichtweisen auch, die uns Energie und Mut verleihen, um dann auch konstruktiv zu handeln. Denn wenn wir hinschauen, dann gibt es wirklich in jeder Situation viele verschiedene Sichtweisen, unendlich viele Sichtweisen. Und es liegt wirklich an uns, wie wir wählen. Ich möchte abschließen mit einem Zitat von Pessoa. Jedes Ding ist, je nachdem wie man es betrachtet, ein Wunder oder ein Hemmnis, ein Alles oder ein Nichts, ein Weg oder ein Problem. Es immer wieder anders betrachten heißt, es erneuern und zu vervielfältigen. Daher hat ein kontemplativer Mensch, ohne sein Dorf je zu verlassen, gleichwohl das ganze Universum zur Verfügung. Das Unendliche findet sich in einer Zelle wie in einer Wüste. Ja, sitzen wir einen Moment